Chefin, bitte in OP.
Herzlich willkommen zum Güncast. Dies ist die völlig unzensierte Sprechstunde von Dr. Mandy Mangler. Sie ist die Frau, der die Frauen vertrauen. Und wir sind Esther Kugelboom und Julia Prosinger vom Tagesspiegel.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts, bei dem wir schonungslos aus dem medizinischen, aber nicht nur medizinischen Leben von Frauen berichten wollen. Alle paar Wochen sprechen wir hier über Themen, die viele als heikel empfinden, also zum Beispiel über die erste Menstruation und die letzte, über Zervixschleim, Geburtstrends, Männer im Kreissaal und Geschlechtskrankheiten, aber auch über Brustkrebs, Abtreibung und unerfüllten Kinderwunsch. Um diese Themen zu strukturieren, stellen wir uns eine Frau vor, die wir durchs Leben begleiten und wir versuchen, die Fragen den Lebensabschnitten dieser Frau zuzuordnen.
Eins vorweg, wir bitten heute um Verständnis für die nicht ganz so tolle Tonqualität. Wir zeichnen Corona-bedingt per Videocall auf. Jede von uns sitzt woanders. Du, Esther, bist gerade in deiner Wohnung in Berlin-Mitte. Ich sitze in Friedrichshain. Und Mandy, du befindest dich in der Klinik in Schöneberg im Auguste-Victoria-Krankenhaus, deren Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe du leitest. Hallo Mandy, wir wissen sehr zu schätzen, dass du auch während einer Pandemiezeit für den Güncast findest.
Ja, sehr gerne. Letztes Mal haben wir Corona Vaginalis betrachtet. Und Corona Vaginalis ist ja ein treffenderes Wort für Jungfernhäutchen und sehr gynäkologisch und daher auch insgesamt meine bevorzugtere Corona, auch insgesamt harmloser.
Genau, in der ersten Folge des Güncasts haben wir über die Menarche gesprochen, also die erste Menstruation. Und eigentlich wollten wir heute mit dem Zyklus weitermachen, auch ein super spannendes Thema, haben uns aber eben aufgrund der aktuellen Ereignisse für die heutige Zwischenfolge entschieden, also Folge 1b des Güncasts sozusagen, ein Corona-Spezial. Denn auch dein Alltag, Mandy, hat sich in den vergangenen 6 Wochen stark verändert. Und während wir hier gemütlich im Homeoffice sitzen dürfen, kämpfst du als Chefärztin täglich in vorderster Front gegen das Virus?
Heute wollen wir uns den frauenspezifischen Folgen des Coronavirus widmen. Denn Frauen sind in vielen Lebenslagen ganz anders von der Pandemie betroffen. Mandy, wir wissen, ihr habt euch in eurem Krankenhaus für die Cocon-Strategie der Kreissäle entschieden. Was bedeutet das denn genau?
Also es gibt ja seit Anfang März die ersten Infizierten in Berlin. Und gleichzeitig haben wir dann so Bilder aus China und Italien gesehen, die doch sehr beeindruckend waren. Und diese Länder waren ja ein paar Wochen uns voraus, und so dass wir also sehen konnten, was vielleicht noch auf uns zukommt. Und da dachten wir, okay, unsere Krankenhäuser und auch unser Gesundheitssystem wird irgendwie zusammenbrechen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und dann war es so, dass die ersten schwangeren Infizierten in die Stadt kamen. Und eine der ersten Schwangeren hatte halt leider einen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf, ist sehr, sehr krank geworden und auch auf der Intensivstation gelandet und intubiert. Und so, dass wir da sehr alert geworden sind und in meinem Krankenhaus die Cocon-Strategie entwickelt wurde. Und die Cocon-Strategie besagt, dass man den Kreissaal letztendlich verpuppt, so abschottet von allen äußeren Einflüssen, von allem, was von draußen kommen könnte. Also andere Berufsgruppen, Besucher oder alles, was so im Kreissaal, im Kreissaal ist so ein belebter Ort. Da kommen immer viele Leute, natürlich auch gerne, ist natürlich auch ein schöner Ort, voller Leben. Und da kann man sich vorstellen, dass dann aber auch eben Viren es leicht haben, weil alle sehr nah beieinander sind. Und deswegen bedeutet also die Cocon-Strategie eine Verpuppung und damit verbunden eben Änderung von manchen Strukturen. Und die evidentesten Strukturen, die wir geändert haben, ist, dass kein Besuch mehr auf die Wochenbettstation darf. Also gar keiner, sind die Frauen dann alleine. Und zu den Geburten darf eine gesunde Begleitperson, ist auch anders. Früher durften mehrere Menschen zu der Geburt. Und aber im Moment auch bei Kaiserschnitten nicht, sondern Kaiserschnitte sind dann eben durch diese OP-Situation auch ohne Besucher oder ohne Begleiter.
Du hast ja, Mandy, gerade den Kreissaal als so einen belebten Ort geschildert. In der neuen Kokon-Situation fallen da bestimmte Sachen weg? Fasst ihr euch weniger an? Ist es Verhalten der sich im Kreislauf befindenden Personen auch anders?
Also hat sich sehr viel geändert. Wir versuchen uns in der Klinik gar nicht mehr zu treffen. In Kliniken ist immer so, dass man sich dann morgens und nachmittags trifft und bespricht. Und das machen wir alles auch per Zoom, also digital. Wenn wir uns live treffen, dann immer alle mit Mundschutz, also im ganzen Krankenhaus, alle Arbeitenden von den Reinigungskräften bis alle haben Mundschutz auf. Und wenn man sich trifft, dann nur mit genügend Abstand.
Du hast gerade erwähnt, dass ihr jetzt ganz viel digital macht. Damit hast du eigentlich schon seit vielen Jahren Übung, weil ihr schon seit einiger Zeit eine Visite anbietet, bei der du mit einem Roboter durch die Flure rollst, wenn du nicht anwesend sein kannst. Und auch die Infoveranstaltungen für Schwangere macht ihr jetzt in der Pandemiezeit online über Instagram. Da ist dann auch eine leitende Hebamme anwesend und die Frauen können ihre Fragen stellen. Welche Erfahrungen hast du da bislang gemacht?
Ja, eigentlich sehr gute. Also zum Beispiel haben wir neulich einen Kaiserschnitt live gestreamt, weil der Papa, der war dann nicht im Raum dabei, der war dann nebenan, hat auf die Mutter und das Baby gewartet und der konnte dann eben so mit Videochat dabei sein. Das fand der gut. Also ist jetzt nicht ganz das Gleiche wie live, aber immerhin ist er Teil der Szene.
Hat denn dann der Papa nebenan tatsächlich die Perspektive des Operierenden eingenommen oder die Perspektive der Mutter oder was hat er denn genau gesehen?
Genau, nee, da haben wir auch lange überlegt, welche Perspektive schalten wir dazu, ne? Es ist jetzt nicht die Perspektive des Operateurs, sondern es ist die Perspektive, die er sonst auch hätte. Also er säße sonst live am Kopf der Mama und so sitzt er eben auch neben der Frau und das, was er da sehen würde, sieht er dann auch.
Und ist er umgefallen?
Nein.
welche Fragen haben denn die Frauen in diesen Insta-Runden bevorzugt? Sind sie jetzt besonders ängstlich oder haben die jetzt größeren Respekt vor der Situation? Was kommt da immer wieder auf dich zu, was du beantworten musst?
Also die Hauptsorge der Frauen ist, dass sie alleine durch die Geburt gehen, ohne eine liebe Begleitperson, ob das jetzt der Vater oder die Partnerin ist. Also, dass man da alleine ist. Man ist natürlich nicht alleine, weil man den Geburtshelfer und die Hebamme hat, aber das flößt vielen Frauen eben Furcht ein. Und das ist auch irgendwie schön, finde ich. Das hat sich so gewandelt. Also in den 80ern war das noch nicht so normal, dass da jemand überhaupt dabei war, ne? Da war man doch eher unbegleitet. Und genau, also die Frauen möchten wissen, ist es weiterhin so, dass der Partner anwesend sein darf? Und da haben wir in Berlin auch viel dafür gekämpft, dass das die ganze Zeit so geblieben ist, dass der Vater oder die Partnerin da sind.
Das gilt aber nicht für ganz Deutschland, oder? Also ich habe von Paaren gelesen, die eigens das Bundesland gewechselt haben, kurz vor der Entbindung, damit sie dann gemeinsam im Kreissaal sein können.
Oh ja, die Armen, ne? Also das ist sehr, sehr drastisch, also dass man dann eben woanders hingeht.
Plötzlich ist ja auch die Hausgeburt bei vielen Frauen, die sich jetzt aktuell im dritten Trimester, also kurz vor der Geburt befinden, wieder ein Thema, eben um sich selber und auch natürlich das Neugeborene oder Begleitpersonen nicht durch das Virus in den Kliniken in Gefahr zu bringen. Hältst du das jetzt für eher weitsichtig oder eher kurzsichtig?
Naja, Hausgeburt, also ich verstehe, dass man da so als erstes dran denkt, aber deswegen haben wir ja eben auch die Kokon-Strategie eingeführt und also man sollte schon gucken, dass man das Risiko mit dem Nutzen abwägt und die Gefahr, sich zu infizieren im Kreißsaal, die ist ungleich niedriger als das Risiko einer Hausgeburt, die nicht optimal auf die Schwangere abgestimmt ist oder die nur wegen einer Vermeidung von einer Corona-Infektion durchgeführt wird.
Gibt es denn überhaupt schon Daten dazu, ob Schwangere sich genauso leicht mit dem Virus infizieren wie alle anderen? So eine New Yorker Studie besagt ja, dass 90% der mit dem Coronavirus infizierten Schwangeren gar keine Symptome zeigen. Das klingt jetzt erstmal beruhigend.
Ja, das stimmt. Das war eben in Berlin diese Situation, dass wir gleich zu Beginn eben diese schwer infizierte Schwangere hatten, die so schwer krank war. Und dann hatten wir aber auch noch einige andere Frauen, die ganz unkompliziert infiziert durch die Geburt gegangen sind. Und so war es eben in dieser New Yorker Studie aus dem Mount Sinai Krankenhaus auch. Da wurden so über 200 Schwangere untersucht und abgestrichen. Und da kam raus, dass ein sehr hoher Teil von Frauen, die gar keine Symptome haben, einen nachweisbaren Virus haben. Also 13% der Frauen, und von denen 13% waren eben 3% symptomatisch. Das kann man immer nicht so ganz so 1:1 auf unser Gesundheitssystem übertragen, weil jede Gesellschaft und jedes Gesundheitssystem ein bisschen anders betroffen sind. Das kommt dann darauf an, welche Altersgruppen infiziert sind und so weiter und so fort. Aber erstmal eine eher beruhigende Studie auf jeden Fall.
Bislang sieht es ja nicht so aus, dass das Virus durch die sogenannte Plazentaschranke durchkommt. Das heißt, dass es eine Übertragung geben kann von der Schwangeren auf ihr Ungeborenes. Da besteht jetzt keine Gefahr. Warum ist es denn zum Beispiel bei Corona anders als zum Beispiel bei Röteln oder auch bei Zika?
Ja, manche Viren, die schaffen es durch diese Plazentaschranke, also die Schranke zwischen Mutter und Kind, werden ja gewisse Dinge ausgetauscht, also zum Beispiel Sauerstoff oder Nährstoffe. Und wenn man sich jetzt also überlegt, wie manche Viren da durchkommen und manche nicht, dann muss man sich da vor allem die Größe der Viren angucken. Und über diese Schranke werden ja auch Antikörper ausgetauscht, die sind relativ groß und die kommen dann in so eine Blasen und werden durch die Plazenta in so Blasen durchtransportiert. Ganz interessant. Und manche Viren schaffen das halt und manche nicht. Und das neue SARS-CoV-2 scheint es eben nicht zu schaffen, wobei es da auch noch nicht genügend Daten gibt. Also die Daten entstehen gerade.
Wie macht ihr das eigentlich? Also seid ihr gerade dabei, auch zu forschen, oder hilfst du hauptsächlich Frauen in der Klinik beim Gebären?
Hauptsächlich habe ich so die klinische Perspektive, also auf die, ja, so ganz von innen im Krankenhaus. Was bedeutet das eigentlich alles so für die Menschen und die Patienten und die Schwangeren? Aber wir machen auch Versorgungsforschung. Also wir streichen zum Beispiel alle Frauen ab und gucken dann, was ist das Ergebnis. Oder wir schließen uns zusammen und versuchen, Daten zu generieren erstmal. Ist das Virus in der Muttermilch? Ist das Virus im Fruchtwasser?
Und ist das Virus in der Muttermilch?
Bis jetzt noch nicht nachgewiesen in der Muttermilch. Deswegen ist die Empfehlung auch von der Max-Rubner-Gesellschaft, das ist die Vertretung der Nationalen Stillkommission, dass man stillen sollte. Und dass da wurde bis jetzt noch kein Virus nachgewiesen. Das versuchen wir jetzt auch nochmal nachzuvollziehen, indem wir die Muttermilch dann immer untersuchen. Nicht, dass da sich doch was anderes rausstellt. Aber diese Empfehlung der Max-Rubner-Gesellschaft heißt, man empfiehlt zu stillen und die allgemeinen Hygienemaßnahmen mit dem Baby dann einzuhalten.
Was heißt allgemeine Hygienemaßnahmen mit dem Baby? Also wenn ich stille, das ist ja schon der engste Körperkontakt, den man sich vorstellen kann. Wie funktioniert das?
Ja, eine gute Frage, ne? Jeder, der schon mal ein Baby gestillt hat, der kann sich das so gar nicht richtig vorstellen, wie man das macht. Also angenommen, ich bin jetzt infiziert und kriege ein Baby. Dann würde man für diese Zeit, die ja ein paar Tage ist, bis das Virus dann irgendwann eben nicht mehr gefährlich ist, sagt die Max-Rubner-Gesellschaft, man empfiehlt, Mundschutz zu tragen und eben sich die Hände zu waschen, natürlich immer, bevor man das Baby anfasst, und jetzt nicht in die Hand zu husten und das Baby anzufassen. Aber es stimmt schon, also wie soll man das umsetzen? Soll man dann nachts mit einem Mundschutz schlafen und so? Ne, das ist alles irgendwie so
sehr... Vor allen Dingen, was bedeutet das für die Spiegelneuronen? Ich meine, diese Neugeborenen spiegeln uns ja und sie sehen dann nur die Augen. Wie vermittelt man denn da irgendwas? Das funktioniert ja gar nicht. Ich stelle mir das sehr schwer vor.
Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Verzweiflungsempfehlung, weil man noch nicht genau weiß und erstmal denkt, das Wegfallen des Stillens ist ein größerer Nachteil als eine Infektion. Babys scheinen ja eben auch nicht so schwer infiziert zu sein. Deswegen, klar, Mundschutz mit Baby ist so eine Sache.
Mandy, wie geht's denn den Hebammen bei dir in der Klinik, den Beleghebammen? Also die können ja wirklich nur hands-on arbeiten. Sie halten Händchen, untersuchen die Frauen im Wochenbett, sind während der Geburt natürlich dabei. Wie funktioniert das jetzt? Also laufen da Hausbesuche komplett anders ab? Vermummen die sich jetzt komplett? Haben die gar keinen Kontakt mehr zu den Neugeborenen? Wie funktioniert das in der Hebammenbetreuung?
Die Hebammen sind ja sehr kluge Menschen und die haben sich zack sofort digitalisiert, haben Geburtsvorbereitungskurse digital angeboten und betreiben Nachsorge. Natürlich gerade jetzt brauchen Frauen zu Hause Hilfe, weil viele Frauen ambulant nach Hause gehen, ne, nach der Geburt. Also diese Rate an ambulanten Geburten ist gestiegen und dann braucht man natürlich unbedingt jemanden, der zu Hause die Versorgung mit durchführt, dass man dann nicht früher aus dem Krankenhaus geht und noch zusätzlich zu Hause keine Versorgung hat. Und so führen die Hebammen eben auch weiter die Nachsorge durch mit Social Distancing und Mundschutz. Und ja, das Baby angefasst oder gewogen, aber alles eben so sicher wie möglich und mit so wenig wie möglich Kontaktübertragungsmöglichkeiten.
Bedeutet das denn, dass ich als Frau im Wochenbett, wenn ich jetzt zum Beispiel Schwierigkeiten habe beim Anlegen des Neugeborenen an die Brust oder grundsätzliche Fragen zum Stillen, dass ich dann so eine Art Livestream habe, dass ich jetzt über FaceTime oder WhatsApp-Videofunktion mit der Hebamme in Verbindung stehe und die zeigt mir das dann zu Hause an ihrer eigenen Brust mit einer Babypuppe? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Viele Hebammen haben sich auch so digitalisiert, dass man eben so Videosprechstunden oder Videokonsultationen durchführen kann mit denen gemeinsam, was natürlich auch eine ganz andere Versorgungsstruktur nochmal bereitstellt, weil dann kann man ja auch auf eine Hebamme zurückgreifen, die nicht in Berlin ist oder die nicht gerade in der Nähe ist, sondern woanders ist. Und das hat einen großen Vorteil.
Ist es nicht eigentlich total toll, dass man jetzt sich so schnell digitalisiert, dass man vielleicht auch für Nach-Corona-Zeiten daraus Nutzen ziehen kann? Was denkst du, Mandy?
Ja, also ich finde das ganz großartig, weil mir liegt schon immer die Digitalisierung und ich habe das in meiner Klinik vorangetrieben, so gut es ging. Und deswegen freue ich mich, wenn das jetzt weitergeht und ganz viele von den Strukturen werden hinterher da sein und benutzbar. Und ja, es ist wie so ein kleiner Boost, ne? So ein Power-Boost für die Digitalisierung.
Es gab ja immer diese Firma Call a Midwife, also eine Hebamme, die Frauen online schon geholfen hat, die letzten Jahre über. Und das hat aber nicht gut funktioniert. Das wurde nicht so angenommen. Und diese Firma ist Anfang des Jahres pleite gegangen. Hätte sie durchgehalten, hätte sie wahrscheinlich jetzt ihre Hochphase erlebt, weil diese Hebamme im Videos zeigen kann, wie man Kinder richtig badet, wie man, also sie kann einen Gelbsucht-Check online oder digital machen. Und das sind jetzt Sachen, die wahrscheinlich Standard werden.
Aber wie ist denn das, ich muss jetzt mal ein bisschen die Begeisterung dämmen, ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind in die Kamera halte und sage, liebe Hebamme oder liebe Gynäkologin, ist das Kind jetzt gelb oder nicht, ja, dann sagt die Hebamme, ich glaube nicht, hat aber irgendwas übersehen. Ich meine, rein rechtlich stelle ich mir das jetzt auch echt schwierig vor, muss ich sagen, wenn ich den nicht richtig untersuchen kann, sondern nur per Videocall.
Ja, das ist natürlich auch mit Nachteilen verbunden. Die Frage ist, was passiert mit dem Baby, wenn es gar nicht untersucht wird, ne? Also es ist sozusagen nicht so, dass man hinterher sagt, ach, wir ersetzen jetzt alle Live-Besuche durch digitale Besuche, sondern das ist auch wiederum eine Verlegenheitslösung. Und ein Teil der Live-Besuche kann man sicherlich ersetzen durch digitale Besuche, aber klar, so Baby in die Kamera halten, ne? Theoretisch muss man dazu erstmal eine Studie machen, eine große, schöne. Und dann kann man sagen, geht es oder geht es nicht?
Mandy, du hast selber 5 Kinder im Alter von 2 bis zum Teenageralter. Dürfen wir dir die indiskrete Frage stellen, wie hast du es gerade mit der Betreuung geregelt? Denn du bist ja in einem extrem systemrelevanten Beruf.
Also ein Teil meiner Kinder geht in die Notbetreuung im Kindergarten, für die ich extrem dankbar bin. Und naja, meine 3 Schulkinder schlagen sich mit Online-Unterricht durch, mit so ganz anderen Herausforderungen und sehr viel Höhen und Tiefen. Ja, also auf Dauer ist es auf jeden Fall nichts für mich und meine Nerven. Ich kenne auch niemanden, der so richtig sagt, ja, juhu, Online-Unterricht für immer. Das ist toll, das machen wir, oder?
Funktioniert das denn bei euch mit dem Online-Homeschooling?
Nee, es funktioniert natürlich nicht, weil zum Beispiel jetzt am Wochenende haben wir gerade festgestellt, dass der 3. Sohn dann einen relevanten Teil seiner Hausaufgaben nicht gemacht hat. Ja, das hat er irgendwie verschwiegen, obwohl wir ihn da intensiv betreuen. Und tja, dann mussten wir nacharbeiten, alle Beteiligten. Es funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Bei euch?
Also bei uns funktioniert Homeschooling 0. Also ich habe ja nur 1 Schulkind von insgesamt 3 Kindern und der geht in die 3. Klasse. Und ich habe festgestellt, dass der komplett nach mir kommt. Also möchte er ein Aufgabenpensum bewältigen und hat dafür 4 Wochen Zeit. Erledigt er alles am letzten Tag, dann aber mit umso größerer Begeisterung. Und das funktioniert überhaupt nicht. Und die Digitalisierung an dieser Grundschule ist natürlich total behind. Das geht gar nicht. Und ich kämpfe jetzt, glaube ich, mit 7 Apps und 50 Servern und 80 verschiedenen Passwörtern. Dazu kommt, dass wir natürlich nicht genügend digitale Endgeräte zur Verfügung haben, als dass überhaupt alle Beteiligten unserer Familie gleichzeitig im Homeoffice und ihre Hausaufgaben erledigen können. Also ich finde das alles sehr, sehr bedrückend und wünsche mir sehnlichst den normalen Schulunterricht
zurück, weiß aber natürlich gleichzeitig, dass es nicht möglich ist und versuche es irgendwie auszuhalten.
Wir haben jetzt so über Betreuung und Erziehungs- und Bildungsauftrag gesprochen, aber wie ist denn die Stimmung bei euch zu Hause mit den Kindern? Genießen die es, dass sie endlich mal 24/7 ihre Eltern für sich haben oder fallt ihr einander schon ganz schön auf die Nerven?
Auch das, glaube ich, hat so Höhen und Tiefen, ja. Also das ist ins Gute besser und ins Schlechte schlechter. Ist natürlich irgendwie auch schön, weil man ist so zurückgeworfen auf diese häusliche Situation, aber eben auch dann sehr einander ausgesetzt und ja, das, man kann ja überhaupt nicht dem richtig, ne, kann sich nicht mal schnell mit Freunden treffen oder ein Trinken gehen.
Ja, bei uns ist es auch so, also es ist verstärkt wirklich das Schlechte, was schon vorher da war, aber auch das Gute, was es gibt. Ich kann nur sagen, ich war noch nie so viel im Wald wie jetzt gerade mit den Kindern. Ich habe langsam das Gefühl, ich werde zum Förster oder zum Waldarbeiter. Die Kinder haben keine Hose mehr, die kein Loch mehr hat, weil sie ständig auf irgendwelche Bäume klettern. Und das finde ich mit Abstand den besten Aspekt an dieser ganzen Sache, also das Social Distancing, dass man sich einfach ins Gehölz zurückzieht.
Katapultiert uns denn das Virus eigentlich gesellschaftlich zurück in Zeiten, die wir längst überwunden geglaubt haben? Jutta Almdinger, die Präsidentin des WZB, also des Wissenschaftszentrums Berlin, bewertet die Empfehlung der Leopoldina nämlich so. Sie sagt, es sind insbesondere alleinerziehende Frauen, junge Mütter und junge Familien, die mit der jetzigen Situation gar nicht zurechtkommen. Sie haben die Struktur in den Tag zu bringen. Sie müssen Lehrerinnen und Lehrer spielen, die Musikschule, den Sportverein und die Freundeskreise ihrer Kinder ersetzen. Und dann müssen und wollen sie auch noch erwerbstätig sein. Wenn man von so einem Haushalt ausgeht, sagt Jutta Almdinger, und sich die Empfehlung der Leopoldina anschaut, ist doch die Frage, warum werden das familiäre Wohl und das Wohlergehen der Frauen eigentlich so gar nicht adressiert? Und wie soll es gehen, dass eine Frau und Mutter dann wieder teilerwerbstätig ist und auf der anderen Seite Kindern unter 9 Jahren gar keine Betreuung zukommt? Jedenfalls bis 1. August.
Ist es so bis 1. August, ja? August, Mai, Juni, Juli. Ich krieg
Wird
die
dir
Krise.
Das jetzt erst bewusst, Mandy?
Ich wusste das nicht. Bis August nicht? Kinder, Grundschulen?
Die Kitas.
Also,
Grundschulkinder.
Also die Kitas, aber die Grundschulen?
Grundschulen früher.
Schrittweise.
Die Abschlussklassen.
Oh je, Mini.
Einer nach dem anderen.
Was ich total spannend finde, wenn man jetzt Talkshows guckt, dann sitzen da wieder mehr Männer als früher. Auch die ganzen Publikationen und die Forschungspapiere, die im Moment vorgelegt werden, sind hauptsächlich von Männern. Ich habe den Eindruck, das liegt daran, weil es wieder die Frauen sind, die zu Hause mit den Kindern bleiben und sich am Homeschooling versuchen. Esther, du hattest da gerade so einen interessanten Artikel gepostet von einem Mann, der ins Hotel zum Arbeiten geht, damit er zu Hause...
Ja, genau. Das war ein Beitrag aus dem Weltspiegel. Das ist eine ARD-Sendung. Und die haben wirklich auf Facebook so ein kleines Snippet gepostet eines Beitrags. Wahrscheinlich war es nur sehr verkürzt, was sie da gepostet haben. Aber nichtsdestotrotz dreht sich darum, dass die Hoteliers natürlich aus der Situation das Beste machen wollen und ihre Zimmer tagsüber vermieten an Menschen, die in Ruhe arbeiten wollen. Und in diesem kurzen Beitrag gab es halt nur Männer, die sagen, ich kann zu Hause, ich habe einfach überhaupt keinen klaren Kopf. Da gibt's zwei Jungs und die wollen halt immer mit mir spielen und ich habe auch so ein wahnsinnig schlechtes Gewissen, dass ich es nicht kann. Deswegen ziehe ich mich hier in Ruhe ins Hotelzimmer zurück, um mein Unternehmen von dort aus zu lenken. Das ist natürlich der komplette Wahnsinn und hat mich sehr aufgebracht und natürlich auch amüsiert, denn es war einfach keine einzige Frau dabei und ich kenne auch keine Mutter, die ernsthaft in Erwägung ziehen würde, tagsüber ins Hotel zu gehen zum Arbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ist das denn eure Beobachtung, dass in den Elternkreisen, in denen ihr euch bewegt, jetzt wieder verstärkt Mütter die Care-Arbeit übernehmen, obwohl in unserer Bubble vielleicht in den letzten Jahren sich das ein bisschen gleichberechtigter entwickelt hat?
Was mich so erinnert an die 80er ist dieses Zuständigsein für nicht nur für seine Berufstätigkeiten und für sein eigenes Leben, sondern dann eben auch noch die Schule mit zu begleiten und sich da schon sehr hart Strukturen schaffen müssen.
Das ist ja vielleicht auch der Witz an der ganzen Sache, dass die Frauen erstmal die Strukturen schaffen. Wer sagt, dass die Frauen die Strukturen schaffen müssen, um eben dieser Lage Herr zu werden? Warum können das nicht die Väter machen? Also ich habe auch den Eindruck, dass die Väter gerne eher in der ausführenden Rolle sind, dass man sagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Gib mir doch eine Anweisung. Wo finde ich denn die Mail von der Grundschullehrerin? So, und dass die Frauen dazu erst diese Strukturen schaffen müssen, das ist natürlich auch total ungerecht und erfordert eben auch viel mehr Hirn und Mental Load.
Das stimmt, da müssen wir uns auch selber an die Nase fassen und sagen, wir sind jetzt nicht jemand, der Anweisungen erteilt, sondern wir erwarten ein selbstständiges Erfüllen des Anteils.
Genau, ich möchte auch mal eine Anweisung einfach erfüllen.
Ja? Einfach so eine schnöde Anweisung, genau. Und dann macht man das einfach und dann hört man
dann
auf.
Dann hört man auf zu denken darüber, genau.
Super, finde ich auch toll.
Also ich bekomme ja viele Nachrichten, gerade von Müttern. Ich bin ja in sehr, sehr vielen WhatsApp-Gruppen und Telegram-Gruppen von der Kita und von der Schule. Und die fragen dann, wollen wir nicht die Kinder wenigstens im Park zusammenspielen lassen? Also wir stellen uns dann mit 1,5 Meter Abstand hin und die Kinder können ja spielen. Es wird ja nicht so schlimm sein. Ich bin dann immer so ein bisschen blöd. Ich schreibe dann, naja, also nicht, solange die Reproduktionsrate nicht unter 0,2 ist, bin ich jetzt einfach total blöd oder schlau? Was bin ich, Mandy? Hilf mir.
Naja, ist lustig, weil wir sind ja alle irgendwie Virologen geworden in den letzten Wochen, ne? Wir genau. informieren uns und die Basisreproduktionsrate, das ist auch so ein Wort, was ich zuletzt im Studium gehört hatte und jetzt wieder, ne, mein ganzes virologisches Wissen aufgefrischt. Also unter 0,2, das ist, glaube ich, relativ sportlich. Das ist, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so schön genau dann bestimmen kann. Das ist ja das Ziel, dass man das immer ganz genau bestimmen kann. Aber eben auch wiederum, dass wenn man draußen ist und Abstand hält, dann dürfte das alles schon ja nicht so gefährlich sein.
Okay, aber Kinder halten ja keinen Abstand.
Ja, das stimmt. Ist die große Frage, welche Rolle spielen Kinder in diesem ganzen in dieser ganzen Infektionswelle. Und da gibt es ja auch keine ausreichenden Daten. Wir wissen nicht mal, ob die Kinder sich nicht infizieren und deswegen nicht erkranken oder ob sie sich infizieren und das schön immer weitertragen, das Virus. Also es ist unklar, was mit den Kindern ist.
Worüber es auch kaum Daten geben kann, ist ja gerade das Thema häusliche Gewalt. Also es gibt die Informationen, die Barbara Slowik, unsere Berliner Polizeipräsidentin, öffentlich gemacht hat, dass im Monat März die Rate fast um 11% angestiegen ist. Aber so richtig kann man es natürlich nicht wissen. Wie erlebst du das bei dir in der Klinik, Mandy? Kommen zu dir Patientinnen vielleicht auch über die Notaufnahme, die Opfer geworden sind von solchen Taten?
Ja, also Vergewaltigungsopfer habe ich jetzt in meinem Alltag nicht unbedingt als Zunahme beobachtet, aber das kann eine Verzerrung sein. Denn bei den Frauen, die ich da behandle, spielt nächtliches Ausgehen oder Fremdkontakte eben eine große Rolle. Aber häusliche Gewalt, ja, und dass eben Frauen ausgeliefert sind einer Situation, die sonst vielleicht Auswege hat, und jetzt eben keine Auswege mehr hat. Das heißt, man ist da zurückgeworfen auf die Beziehungsstruktur, die man vorher hatte. Und wenn die vorher schon schwierig war, bis auch vielleicht gewalttätig oder grenzwertig gewalttätig, dann sind das Situationen, die sich jetzt in so einer Stresssituation eben auch noch verschlechtern können. Und da erlebt man mehr Betroffene, ja.
Was bedeutet denn, Mandy, diese Pandemie für Frauen, die ungewollt schwanger werden? Es gab ja jetzt schon Initiativen von Frauenärzten, die befürchten, dass Frauen wegen des Virus und aus Angst vor Arztbesuchen wieder auf gefährliche, unsichere Abtreibungsmethoden zurückgreifen. Können Frauen in der jetzigen Situation noch rechtzeitig einen Abbruch bekommen?
Ja, sie können, aber die Hürden sind höher geworden. Das ist einfach insgesamt schwieriger, als das vorher war. Jetzt normalisiert sich das gerade wieder, aber in der Anfangsphase, wo eben das Gesundheitssystem einmal so innegehalten hat, das Ambulante und Stationäre, und sich reorganisiert hat und auch ganz viele Strukturen verändert hat, und da musste man als Frau schon einen langen Atem haben und auch so verstehen, dass wenn man mal an eine Tür klopft, die dann gerade zu ist, dass man da hartnäckig sein muss. Und für manche war das ganz schwer, das dann durchzuziehen, weil sie gedacht haben, das ist jetzt erstmal dauerhaft nicht möglich.
Es ist ja in Deutschland ohnehin mit vielen Hürden verbunden, einen Abbruch zu bekommen. Damit ein Schwangerschaftsabbruch nicht illegal ist und nicht strafverfolgt werden kann, muss ja vorher so ein Schwangerschaftskonfliktberatungsgespräch erfolgen. Gibt es denn in der jetzigen Situation Möglichkeiten, diese Beratungsgespräche telefonisch oder online zu machen und auch bescheinigt zu bekommen?
Ja, also es geht ziemlich viel auch telemedizinisch von diesen relativ vielen Schritten. Hast du recht, Julia, man muss ziemlich viel Schritte nacheinander setzen, um eben zu einem legalen Schwangerschaftsabbruch zu kommen in Deutschland. Das ist so eine Logikkette, die man durchlaufen muss, damit man auch sicher weiß, was man da tut und damit eben das auch nicht sozusagen inflationär von der Seite des medizinischen Personals gehandhabt wird. Und da in dieser Kette ist telemedizinische Betreuung möglich. Und das wurde auch nochmal ganz schnell dann eingeführt, dass eben diese telemedizinische Sprechstunden auch abrechenbar sind und durchführbar und organisatorisch eben möglich.
Ja, aber was wir dabei nicht vergessen sollten, ist, dass es ja in manchen Regionen nur wenige Ärzte gibt, die überhaupt noch Abtreibung machen und dass viele von denen jetzt selbst im Rentenalter sind, also Risikogruppe für Corona. Christina Hähnel, das ist diese Ärztin aus Gießen, die verurteilt wurde, weil ihre Website angeblich gegen das Verbot unerlaubter Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verstößt nach Artikel 219a Strafgesetzbuch. Und diese Christina Hähnel beispielsweise ist 63, arbeitet jetzt, obwohl sie also Risikogruppe ist, weiter in ihrer Praxis. Anders als ein Arzt in einem bayerischen Landkreis, von dem ich gelesen habe, der einer der ganz wenigen dort ist, der noch Abtreibung vorgenommen hat und der jetzt mit 71 endgültig in Rente gegangen ist, auch wegen der Gefahr für ihn durch Corona. Das heißt, die Zugänge für Frauen, einen Abbruch zu bekommen, sind nochmal erschwerter. Die haben teilweise wahnsinnig weite Wege, das kennt man sonst aus den USA oder aus Polen, um diesen allerletzten Schritt in der Kette zum Abbruch zu vollziehen.
Also ich kann nicht sagen, wie das in Bayern ist, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass es da deutlich schwerer ist. Aber in Berlin ist es halt komplett durchversorgt, ne? Also das ist auch jetzt in dieser Zeit war das schon ein bisschen schwieriger, weil die alle nicht erreichbar waren und sich nicht getraut haben, dann die Patienten zu sehen. Aber das ist eigentlich gut durchorganisiert.
Trotzdem ist es ja so, wenn man durch die Stadt läuft, dass man immer wieder an Praxen das Schild sieht, ob das nun Allgemeinmediziner oder Gynäkologen sind. Aufgrund der aktuellen Situation bleibt unsere Praxis vorerst verschlossen. Das heißt, ich bin jetzt eine Frau, gerate in die Situation, ungewollt schwanger zu werden und möchte einfach mal mit meiner Gynäkologin sprechen. Unter Umständen kann ich die nicht erreichen.
Ich habe gelesen, dass Pro Familia in Schleswig-Holstein Krisengespräche per Videocall anbietet, dass sich die Frauen dann dadurch ausweisen, dass sie ihren Ausweis eben in die Kamera halten. Also das ist schon, die sind schon einen Schritt weiter da im Norden.
Ja, stimmt, das habe ich auch gehört, dass es manche gibt, wenn man dann seinen Ausweis in die Kamera hält, dass man dann sich auch bei Pro Familia so beraten lassen kann. Aber das ist eben extrem personenabhängig auch und bedarf eben da auch ein paar Treibern, die das dann eben auch gerne umsetzen.
Wir leben ja jetzt seit einigen Wochen in einer Gesellschaft ohne Berührung oder mit sehr wenig Berührung. Und es gibt Leute, die jetzt vom sogenannten Skin-Hunger, also dem Hunger nach Berührungen, sprechen, der tatsächlich krank machen kann und von dem jetzt vor allem isolierte Singles betroffen sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es so Forschung an Affen, wo man rausgefunden hat, dass wenn die nicht mit ihren Müttern im Kontakt sind, und zwar im körperlichen Kontakt, dass sie tatsächlich davon krank werden können. Man kennt es auch von Häftlingen aus der Isolationshaft, die dann ausgehungert nach Berührung sind. Ich erlebe das auch. Ich habe Single-Freunde im Bekanntenkreis, die sich anfangs total gewissenhaft an alle Beschränkungen gehalten haben und inzwischen aber eingeknickt sind und mit wechselnden Partnern wieder Sex haben. Das merkt man auch an den Dating-Plattformen wie Tinder, die deutliche Anstiege verzeichnen. Mandy, was hilft gegen Skinhunger in diesen Zeiten?
Also Skinhunger, der kommt ja durch fehlende Berührung und damit auch fehlende Ausschüttung von Hormonen wie dieses Oxytocin. Und also was hilft dagegen? Skinhunger kann man auch bedienen, nicht nur durch Berührung, aber indem man die Menschen, die man sieht, freundlich behandelt oder freundlicher. Und die Menschen, die man zur Verfügung hat, dann mehr ja bekuschelt oder anfasst oder sagen wir mal nutzt, ja, um seinen Skinhunger zu bedienen. Und aber auch nicht berührender Kontakt ist Kontakt und auch nicht berührender Kontakt führt zu positiven Gefühlen. Also muss es nicht immer gleich das auf sich stürzen sein.
Für Menschen, die nicht so gerne berührt werden, sind das natürlich fantastische Zeiten, ja, für introvertierte Menschen, für Menschen, denen eh schon immer alles zu viel war. Ich habe auch übrigens gemerkt, dass ich es auch ziemlich super finde. Ich bin sehr klein, ja, wenn die Leute vor mir auf der Straße ausweichen. Ich genieße das total. Also ich komme zum Beispiel aus einer Bäckerei und normalerweise würde ich mich dann durch so eine Schlange durchdrängeln. Aber jetzt spritzen die Leute weg, wenn sie mich sehen. Ja. Das hat auch seine Vorteile.
Ja, super. Ja, genau, wenn man merkt, dass Quarantäne eigentlich der normale Lebensstil ist, den man schon immer hatte, ne?
Oder haben wollte, ja.
Oder haben wollte, ja.
Für all die, die ihren Skinhunger aber gar nicht stillen können, gibt es zurzeit vielleicht eine andere Option. Das Erotik-Filmportal Pornhub hat schon seit einigen Wochen seine ganzen Premium-Zugänge kostenlos gemacht für Leute. Da sind auch die Nutzerzahlen extrem gestiegen und auch die Online-Käufe für Sexspielzeug, kann man ja nachlesen, besonders alle Vibratoren mit Druckwellen, die jetzt so in sind, haben sich seit dem Ausbruch von Corona sogar verdoppelt, melden die Firmen. Du hast es ja, Mandy, bei deinen Diensten auch öfter mal mit Sexunfällen und Sexspielzeugunfällen zu tun, wie du uns neulich mal berichtet hast. Spürst du also die Corona-Krise auch in dieser Hinsicht?
Also noch nicht so richtig. Ich bin auch, vorm Kreißsaal hängt so ein Werbeschild zum Benutzen von Dildos, um über diese Zeit zu kommen. Und leider oder Gott sei Dank hatte ich jetzt in den letzten Wochen auch keine erhöhte Sexspielzeugs, sagen wir mal, Geschichten in der Ersten Hilfe, die ja sonst immer so spektakulär sind und auch man gerne erzählt, das war jetzt nicht zu beobachten. Also die Menschen sind doch offensichtlich ein bisschen noch beschäftigt mit der allgemeinen Situation.
Glaubst du denn an einen Babyboom zu Silvester? Also die Leute jedenfalls scheinen jetzt ja massiv Sex zu haben oder zumindest haben zu wollen, denn es gibt diese Berichte von Kondom-Hamstereien, also zum Beispiel in Frankreich, das weiß gar nicht, ob das ein Urban Myth ist oder ob das tatsächlich so das ist, dass in Frankreich die Leute Kondome und Rotwein gehamstert haben. Ritex hat die Umsätze verdoppelt, die Leute kaufen also diese Großpackungen. Was geht da jetzt eigentlich ab? Also glaubst du, dass wir dann tatsächlich Ende des Jahres richtig viele Babys haben werden?
Ja, wäre super. Also ich hoffe auf jeden Fall auf einen Babyboom. Ja, das wäre doch mal eine schöne Variante oder ein schöner Ausgang dieser Pandemie. Und in meinem Team werden auch schon Stimmen laut, dass man den Urlaub zwischen Weihnachten und Silvester streichen soll, weil das ist dann genau die Phase, wo diese ganzen Babys geboren werden. Und manche sagen, ja, da können wir nicht wegfahren, da müssen wir die Babys auf die Welt holen. Die Corona-Babys, ja, von mir aus gerne. Her damit, mit den Babys.
Das war also unsere Corona-Spezialfolge des Tagesspiegel Güncast. Folgt
uns. Entschuldigung, aber das Mitbringsel und die Challenge haben wir noch vergessen.
Oh nein, Mandy, Entschuldigung. Wir haben ja eigentlich die Tradition, dass du uns immer etwas mitbringst. Und eigentlich habe ich heute gar nicht damit gerechnet, wo wir jetzt nur digital beisammen sind.
Ja, und ich bringe euch ja so gerne irgendwas Richtiges mit. Deswegen, also ich hatte überlegt, euch so ein Trikini mitzubringen. Kennt ihr Trikini? So ein Bikini mit Mundschutz? Nein? Aber da wir uns ja nicht sehen, dachte ich, okay, muss es eher was Digitales sein und jetzt nichts, was ich euch irgendwie schicke oder geben kann. Und so ist das Mitbringsel und die Challenge heute miteinander verbunden. Und das Mitbringsel ist, dass ich euch sage, was die Hauptvorteile sind von dieser Situation für mich. Und die Challenge ist, dass ihr mir eure 1 bis 3 Hauptvorteile sagt von dieser Situation. Also meine Hauptvorteile sind, ich finde, die Menschen sind netter, oder? Netter in Berlin vor allem, merkt man das? Die Menschen sind netter zueinander, habt ihr auch den Eindruck?
Ja, weil das Rempeln jetzt durch ein Lächeln ersetzt wird.
Ja, genau, man ist so ein bisschen vorsichtiger und behutsamer miteinander geworden, das finde ich toll. Dann finde ich super, dass die digitalen Medien mehr in Benutzung sind und dass diese Digitalisierung, die doch einen ungeahnt persönlichen Aspekt auch hat und man hat schon das Gefühl, dass man auch digital sehr persönlich und intim sein kann. Und der dritte Vorteil finde ich auch damit verbunden, manche Museen haben auf, auch digital, und zum Beispiel das Vagina-Museum in London macht alle 2 Wochen so ein echt gute Beiträge über Vaginas und Vulvas und über weibliche Sexualität. Da lohnt es sich vorbeizugucken unter vaginamuseum.co.uk.
Mir ist eine Sache positiv aufgefallen. Ich lerne zurzeit wahnsinnig viel über meine Freundinnen. Man trifft sich ja jetzt immer wegen der redundanten Virengruppen, in denen man sich zusammenfinden soll, mit denselben Leuten. Wir verbieten uns dann immer, über das böse C-Wort zu sprechen. Es passiert auch nicht so viel in unserem Leben. Und wir sind dann gezwungen, dass es ans Eingemachte geht. Man also über Themen spricht, die sonst nicht so viel vorkommen. Da geht's dann um intimste Ängste, aber eben auch um intimste Wünsche. Ich rede mit meinen Freunden während langer Runden durch den Treptower Park jetzt viel ehrlicher als sonst, zum Beispiel auch über Sex. Und ich habe Dinge erfahren, von denen ich ohne die Pandemie womöglich nie was gehört hätte. Darüber bin ich eigentlich ganz dankbar.
Ich finde es total fantastisch, dass der Spaziergang jetzt auf einmal wieder zwangsweise en vogue ist. Also wie du schon sagst, also lange Spaziergänge, wann hat man die zum letzten Mal gemacht? Auch nebeneinander her und ganz bewusst als Happening. Man hetzt doch sonst den ganzen Tag nur rum, aber dieses Ding, okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, die Wohnung zu verlassen. Ich suche mir einen Partner zum Spazierengehen aus, mit dem führe ich ein analoges, ausgeruhtes Gespräch. Ich atme die Luft ein, es sind keine Touristen in der Stadt. Entschuldigung, liebe Hotelier. Es ist einfach wunderbar entspannt, draußen gerade rumzulaufen. Und das finde ich wirklich den allergrößten Vorteil an der ganzen Sache.
So hat alles Schlechte sein Gutes.
Das also, liebe Hörerinnen und Hörer, war unsere Corona-Spezialfolge des Tagesspiegel Güncast. Folgt uns doch bei Instagram unter Güncast. Schickt uns eure Fragen, Anregungen und Kritik an güncast@tagesspiegel.de. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback und wir bedanken uns bei Markus Lücker, unserem Techniker, der uns auch heute so sicher durch diesen Videocall geführt hat.
In Folge 2 geht es dann aber wirklich um den Zyklus. Wusstet ihr zum Beispiel, dass eine Eizelle so riesig und gigantisch ist, dass man sie mit bloßem Auge erkennen kann? Und habt ihr euch nicht auch schon mal gefragt, ob PMS, also das prämenstruelle Syndrom, nicht vielleicht doch nur eine Erfindung des Patriarchats ist?
Wenn ihr das wissen wollt, dann hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Danke Mandy für deine Zeit und bleibt bitte alle fit. Tschüss!
Tschüss!
Schön gesund bleiben!